Muss noch einmal etwas detaillierter auf die Situation in Berlin eingehen, denn auch wenn es natürlich andere Zentren im Deutschen Reich gab zu dieser Zeit, in Berlin fielen die Entscheidungen, wer Berlin hatte, der hatte dann sozusagen über die politische Geschicke des Landes entschieden. Deswegen war es wichtig, was in Berlin passierte. Die Revolution hatte quasi am Abend des 9. November gesiegt. Die linken Proletarier glaubten jetzt, der Sozialismus steht vor der Tür, der Kaiser ist nicht mehr da und es würde jetzt alles sozusagen in die richtige Richtung für sie sich entwickeln. Was sie ein bisschen unterschätzten, nicht nur ein bisschen, sondern gravierend unterschätzten, waren die Finten der SPD, vor allen Dingen von Friedrich Ebert, der ja gar nicht für diese Revolution war. Er hasste sie wie die Sünde, wie er proklamiert hatte. Er war eigentlich ein bürgerlicher Reformpolitiker. Hätte am liebsten gehabt, dass der Kaiser als parlamentarischer, also nicht als Parlamentarier, sondern als Monarch sozusagen erhalten blieb. Das haute nicht mehr hin, aber er wollte auf alle Fälle diese Revolution, den Sozialismus, soweit es ging, also verhindern. Wer das begriff, waren vor allen Dingen die Obleute und die haben auch gleich reagiert. Am Abend des 9. November marschierte eine große Truppe in den Reichstag ein mit roten Fahnen und proklamierte dort, dass am folgenden Tag über den Berlin Wahlen stattfinden sollten zu Arbeiter- und Soldatenräten, weil es ja noch keine richtige Wahl dazu gegeben hätte und dass am 11. November dann am Montag sollte dann im Zirkus Busch, dem damals größten Versammlungsraum in Berlin, also es war jetzt kein Zelt, sondern ein festes Gebäude, die Revolutionsregierung von diesem Arbeiter- und Soldatenräten von Groß-Berlin sozusagen bestimmt werden sollten. Friedrich Ebert hatte vor, den Rat der Volksbeauftragten, er hatte also sechs Personen vorgeschlagen, drei von der SPD, drei von der USPD, Vorsitzende Ebert Haase, also die Regierung Ebert Haase, USPD und SPD wieder zusammen. Im Übrigen vertrat das durchaus das Bedürfnis vieler Menschen, die also sagten, die USPD hat sich zwar abgespalten während des Krieges, aber nach dem Krieg werden die sozialdemokratischen Flügel wieder zusammenarbeiten. Diese Regierung, Interimsregierung, Revolutionsregierung, sollte also nur kurzzeitig die Geschicke lenken, dann sollte es möglichst bald eine Wahl zur Nationalversammlung geben, damit also normale parlamentarische Gepflogenheiten und Situationen eintreten und dann die Dinge, die also proklamiert waren, das hieß also Räteregierung, Sozialisierung der Schlüsselindustrie, dann nicht durchgeführt werden. Die Obleute hatten das also verstanden, marschierten in den Reichstag, proklamierten das. Sie hatten ja eigentlich auch diese Revolution bewirkt, zumindest wenn man Berlin betrachtet. Und jetzt war natürlich Ebert in die Parade gefahren worden. Aber er gab natürlich nicht auf. Es gab immer noch den großen Apparat der SPD, den Vorwärtsverlag oder die Zentralorgan der SPD und den großen Partei überhaupt. Die Parteimitglieder wurden mobilisiert, Flugblätter wurden gedruckt. Besonders in den Kasernen hatte die SPD großen Einfluss. Und es gab auch keine Regularien, wie jetzt diese Wahl aussehen sollte. Also es wurde gesagt, 1000 Arbeiter wählen einen Rat. Für Soldaten gab es gar keine Vorgaben. Und so war es dann, die 2.000, 3.000 Leute, die dann zusammenkamen in diesem Zirkus Busch, überhaupt nicht klar, wer da jetzt wirklich gewählt war und auf welchem Grund. Es gab auch keine Einlasskontrollen, also Soldaten überwogen dort. Es gab auch andere, wie gesagt, es gab keine richtigen Kontrollen. SPD hatte ihre Leute sozusagen mobilisiert und so ging es dann auch hoch her im Zirkus Busch. Der Auftritt der Spartakusbundes, der ging dann im Tumult unter. Karl Liebknecht musste den Saal verlassen, wurde richtig bedroht. Soldaten stürmten da auf die Bühne ein. Es gab so turbulente Szenen. Am Ende der Veranstaltung wurde der Rat der Volksbeauftragten, genauso wie Ebert ihn vorgeschlagen hatte, durchgesetzt. Und auch alle anderen Gremien wurden von SPD-Mehrheiten dann dominiert. Und die Wahl zur Nationalversammlung wurde auf den 19.01.1919 festgelegt. Also es war ein kompletter Sieg der SPD. Damit hatte also die Revolution parlamentarisch einen schweren Schlag erlitten. Ich will noch kurz was zu den Vorstellungen dieser Revolutionäre sagen. Es spricht immer von der Räterepublik. Wie sollte das aussehen? Räterepublik sollte nicht unbedingt die Vorlage haben, wie sie Lenin in Russland durchführte, sondern hatte praktisch eine zweite Kammer gedacht. Man wollte also eine Demokratisierung der Gesellschaft vorantreiben. Man wollte das Militär abschaffen, zumindest großen Teilen das alte militaristische, monarchistische Offizierskorps sollte abgeschafft werden. Rangabzeichen und so weiter fielen sofort weg. Die Schlüsselindustrie sollte sozialisiert werden und andere basisdemokratische Dinge durchgesetzt werden. Es hieß also nicht gegen die Nationalversammlung. Es sollte schon eine Wahl geben, auch mit bürgerlichen Parteien. Aber daneben sollte es praktisch eine zweite Kammer geben, die also direkten Eingriffsmöglichkeiten hatte. Es war kein ausgeklügeltes System. Keiner wusste genau, wie das funktionieren sollte. Das war also noch sozusagen in der Diskussion. Alles war ja relativ spontan entstanden. Aber so war das gedacht. Und deswegen ist es falsch, also heute zu sagen, dass alle, die für diese Räterepublik waren, dass sie ja so eingeschworene Kommunisten und so weiter gewesen sind. Das war eine Basisbewegung aus dem linken Proletariat, auch in diese Richtung natürlich marschierend, aber keinesfalls so, dass die Sowjetunion da das absolute Vorbild gewesen wäre. Der erste Schlagabtausch mit den Linken ließ nicht lange auf sich warten. Der war schon im Dezember, die sogenannten Weihnachtskämpfe. Dabei ging es um die Volksmarinedivision. Das waren Matrosen, die waren aus Wilhelmshaven, teilweise auch aus Berlin zusammengezogen worden, eigentlich zum Schutze der Revolutionsregierung, also des Rates der Volksbeauftragten. Die hatten praktisch Polizeiaufgaben in Berlin auch zu erfüllen, unterstanden dem Stadtkommandanten Otto Welz von der SPD, während das Polizeipräsidium Emil Eichhorn von der USPD unterstand. Es war Revolution, die Volksmarinedivision lagerte zum Teil oder zum großen Teil im Stadtschloss und der Sold, naja, zu dieser Zeit natürlich auch nicht so üppig. Das heißt, das ein oder andere verschwand aus dem Stadtschloss und auch der Weinkeller von Wilhelm II. War akut bedroht. Zumindest stellte das ein Staatsrat fest und es wären also schon überall Gegenstände für über 1 Million verschwunden aus dem Stadtschloss und vor allen Dingen ließ sich die Volksmarinedivision auch nicht unbedingt mehr so einfach befehlen. Die Leute gingen einfach so nach Hause oder, wie gesagt, Revolution haben sie auch auf sich persönlich bezogen und musste nicht alles, was ein Offizier sagte, dann natürlich auch sofort so umsetzen. Und deswegen entglitt so ein bisschen die Befehlsgewalt dem oberen Militär und es war ihnen also ein Dorn im Auge. Die Volksmarinedivision sollte also aus diesen Gründen, aus diesem Stadtschloss heraus und man wollte das über die Löhnung durchsetzen und sagen, ihr kriegt erst eure Kohle, wenn ihr uns den Schlüssel vom Stadtschloss übergebt und das also räumt. Volksmarinedivision hat das aber nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Sie haben ihren Kommandanten Otto Welz verhaftet und anständig verprügelt. Und wenn eine militärische Einheit ihren Oberbefehlshaber verhaftet und verprügelt, ist das schon ein hohes Maß an Befehlsverweigerung. Und das führte dann also dazu, dass dann die oberste Heeresleitung, die im Übrigen in Kassel ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte, ihre letzten Divisionen, diese Regimenter, die sie hatte, die also in Potsdam lagen, nach Berlin einmarschieren lassen hat, um also die Volksmarinedivision aus dem Stadtschloss rauszuholen. Die Matrosen waren nicht sehr viele, es war Weihnachten, viele waren nach Hause gegangen und so weiter. Es war also nicht voll belegt und sie nahmen trotzdem den Kampf auf. Eigentlich ziemlicher Wahnsinn, aber ich will dazu sagen, dass danach viele Heldengeschichten erzählt worden sind. Man muss es einfach von der anderen Seite aus sehen, finde ich. Sie hatten gar keine andere Wahl. Denn wenn sie jetzt abgehauen wären, wären sie sozusagen als Deserteure und sonst was verfolgt worden juristisch und sie standen also mit dem Rücken an der Wand. Sie haben den Kampf also gegen die Armee, die Soldaten aufgenommen und die Armee ging so vor, wie sie das im Krieg gelernt hatte. Geschütze, man schießt auf Schloss und Marstall und erobert das dann mit Maschinengewehren. In einem revolutionär aufgewühlten Stadt wie Berlin führte das natürlich dann dazu, dass durch die Schüsse alle Leute alarmiert wurden. Das linke Proletariat kam also der Volksmarinedivision zur Hilfe. Das heißt, die wurden dann nicht so militärisch praktisch besiegt, die Soldaten, sondern große Demonstrationen keilten die ein. Die Leute sprachen mit den Soldaten, die wurden völlig demoralisiert, die schmissen nachher ihre Waffen weg und lösten sich quasi auf. Dazu kamen also noch Leute, die also dann den Matrosen im Stadtschloss und Marschall zu Hilfe kamen. Und am Abend des 24. Dezember musste die oberste Heeresleitung in Ebert durchgeben, wir haben keine Soldaten mehr, wir empfehlen sogar uns selbst aufzulösen. Also es gab keine Machtmittel mehr in Händen der Regierung Ebert. In diesem Moment hätte es eine revolutionäre Führung gegeben, hätte man nur in den Reichstag marschieren brauchen, hätte eine rote Fahne gehisst, damit wäre natürlich nicht die Revolution bewirkt worden und man hätte die Initiative zurückgewonnen und ein Zeichen setzen können ohne große Probleme. Aber es gab keine revolutionäre Führung, niemand hat diese Möglichkeit gesehen. Es gab zwar in der Presse große Artikel, Blutweihnacht von Ebert und so weiter und so fort, aber die Möglichkeit, die sich bot, die wurde also hier nicht ergriffen, die wurde also vertan. Deswegen sind diejenigen, die Vorteile aus dieser Sache zogen, gar nicht die Gewinner. Die Gewinner wären ja die Linken hier gewesen. Das einzige Gefecht, wo die Linken wirklich gewonnen haben, während der Novemberrevolution, beziehungsweise dem, was danach passierte, sondern die unterlegen waren, Ebert und Co. Und das kam aus folgendem Grund. Die USPD-Leute sind sofort zurückgetreten aus dem Rat der Volksbeauftragten, weil sie gesagt haben, sie wollen keiner Regierung angehören, die also gegen revolutionäre Truppen wie der Volksbringdivision vorgeht und so schlichen gegen die Revolution vorhat. Und damit hatte Ebert freie Hand und konnte seine Leute jetzt reinholen in den Rat der Volksbeauftragten. Unter anderem auch Gustav Noske wurde dazugezogen. Gustav Noske wurde der Wehrbeauftragte praktisch. Und da die Regierung jetzt keine Truppen mehr hatte, hat sie Freiwillige aufgerufen, die sogenannten Freikorps. Politisch, wie gesagt, unter der Ägide von Ebert und der Verantwortung von Noske. Militärisch hat das General von Lüttwitz durchgeführt, der sich auch der Vater der Freikorps nannte und schon 1,5 Jahre später gegen die Regierung putschen sollte. Die Freikorps, ich will es nochmal ganz kurz sagen, sind zunächst nur in Preußen aufgestellt worden. Und zwar waren es Regierungstruppen. Es waren keine irgendwelche rechten Guerillas oder sowas, die also so aus freien Stücken, Söldner ohne Sold oder was für komische Bücher da später erschienen sind. Es waren Regierungstruppen. Sie wurden aufgerufen durch die Regierung. Sie standen im Sold der Regierung unter dem Befehl der Regierung. Sie wurden von ihnen ausgerüstet. Nichts weiter. Und nach dieser Zeit der Freikorps wurden die Freikorps auch entweder in die normale Armee übernommen oder in den Beamtenapparat. Das heißt, in der Weimarer Republik, Polizei, Post, Eisenbahn, da kamen also viele Freikorpsleute unter, weil das also, wie gesagt, Regierungstruppen gewesen sind und nichts anderes. Im Januar 1919 kam dann praktisch die endgültige Entscheidung. Der militärische Schlagabtausch in Berlin, die Januarkämpfe. Wie es dazu kam? Zunächst einmal Revolution im November. Für die Bevölkerung hatte sich nichts Grundlegendes geändert. Man hungerte immer noch. Die Sozialisierung der Industrie hatte nicht stattgefunden. Rund um Berlin wurden Freikorps aufgestellt. Die Regierung Ebert schien alles zu tun, um diese Revolution also abzugurgeln. Viele Waffen waren im Umlauf, Soldaten hatten sie mitgebracht von der Front oder man hatte sie eben auch aus dem Waffenschmieden, Spandau war die größte Waffenschmiede im Kaiserreich gewesen, sich organisiert. Und jetzt brauchte es praktisch nur noch den Funken am Pulverfass. Und der kam mit dem 5. Januar 1919. Emil Eichhorn war immer noch auf dem Sitz des Polizeipräsidenten, linksradikaler Polizeipräsident. Das heißt, er war wirklich ein Linksradikaler. Er besorgte zum Beispiel Maschinengewehre für Linke und so weiter, wie man sich eben einen linksradikalen Polizeipräsidenten vorstellt. Und das konnte natürlich von der Regierungsseite nicht so bleiben. Er sollte sein Amt verlassen. Er hatte gesagt, ich bin von der Revolution eingesetzt und die Revolution wird mich hier wieder wegbringen. Deswegen hat er sich mit ein paar Getreuen im Polizeipräsidium am Alexanderplatz verbarrikadiert. Und da sollte also am 5. Januar eine Solidaritätsdemonstration hinführen, zu der also die linken Gruppierungen aufgerufen hatten. Da schon die KPD. KPD war kurz vorher gegründet worden, und zwar in der Jahreswende 1918, 19 im heutigen Abgeordnetenhaus, damals der Preußische Landtag. Diese erste KPD wurde auf war also nicht mit der zu vergleichen, die wir vielleicht mit Ernst Thälmann aus dem Geschichtsbuch heute so ein bisschen noch kennen, sondern es war also eine ganz andere Gruppierung. Es beruhte vor allen Dingen darauf, dass Lenin, die Bolschewiki in der Sowjetrepubliken ein Revolutionsmodell hatten, nach der es eine Avantgarde geben musste, die den politischen Prozess vorantrieb. Und die gab es in Deutschland nicht, die musste erst geschaffen werden. Und deswegen brauchte man eine kommunistische Partei. Ich hatte erwähnt, die Linksradikalen hatten ihr Reichskongress am 23. in Berlin, und man wollte also dann darauf drängen, dass die mit dem Spartakusbund zusammengingen. Es gab da vehemente Widerstände, auch im Spartakusbund selbst. Die Kalibknechte nicht so sehr, aber Rosa Luxemburg und andere führende Persönlichkeiten wollten nicht unbedingt aus der USPD raus. Sie wollten eigentlich noch in der Partei bleiben, um zu versuchen, da mehr zu bewirken. Rosa Luxemburg wollte auch nicht, dass es kommunistische Partei ist, sondern sozialistische Partei. Jedenfalls gelang es dann auf Druck auch ein bisschen der Bolschewiki, Karadek war persönlich anwesend, diese Gruppierungen, Spartakusbund und internationale Kommunisten zur KPD, Spartakusbund, zu vereinen. Es war eine sehr radikale Gruppierung, das heißt, die Linksradikalen hatten zwar, es waren 130 Abgeordnete dort, nicht die Mehrheit, waren immer noch eine Minderheit in der Minderheit, aber waren ausschlaggebend für die Ausrichtung, nämlich an keiner Wahl teilzunehmen, sondern die Revolution als bewaffneten Kampf durchzusetzen. Das sprach natürlich völlig gegen so dem Vorgehen von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Waren jetzt die Wahlen, waren ja eine Durchführung der Wahlen, war ja eine Forderung der Arbeiterbewegung auch gewesen. Jetzt waren die ersten freien Wahlen, wo Frauen und so weiter daran teilnehmen konnten. Und dann, gut, die Linken setzten sich so also durch, und also keine Wahlbeteiligung, sondern bewaffneter Kampf und also sehr radikale Forderungen. Und das ging dann so weit, dass die Obleute, die also auch dort eine Delegation gestellt hatten, ziemlich abgeschreckt waren, weil sie wussten, das sind ja nur ganz wenig Leute eigentlich. Also wie gesagt, in Berlin zu der Zeit ungefähr 250, reichsweit natürlich ein paar mehr, aber gar nicht in der Lage, solche Sachen umzusetzen. Und ja, das war also wie gesagt radikale kleine Splittergruppierung. Aber sie gab es also dann ab dem 1. Januar 1919. Jetzt gab es die Solidaritätsdemonstration für Emil Eichhorn, und da waren alle von überrascht, denn es war keine normale Demonstration, es war ein bewaffneter Aufmarsch, kann man sagen. 150.000 Leute sollen es gewesen sein, viele kamen also mit der Knarre über die Schulter, die anderen wollten Waffen haben, man wollte die Revolution vorantreiben. Und ja, da muss man vielleicht nochmal auf die Gedanken zurückkommen, auf die Stimmung zurückkommen. Die Leute dachten sich das so wie am 9. November. Also eine Revolution antreten in Berlin. Also wir mussten einfach, es muss einfach weitergehen. Wir legen jetzt los, dann werden die anderen schon mitmachen als Bewegung. Wir müssen es einfach nur anschieben, und deswegen nehmen wir jetzt hier mal die Sache in die Hand. So war das also gedacht, und so konnte es eben auch funktionieren. Sie marschierten in die Stadt rein zum Polizeipräsidium, ums Polizeipräsidium rum. Dort sammelte sich ein Revolutionsgremium, 78 Männer waren es schließlich, debattierten, was jetzt zu tun sei. Die Massen standen vor dem Polizeipräsidium und erwarteten jetzt Anweisungen. Die Leute drin debattierten, kamen zu keinem Schluss und sagten dann der Masse: Wisst ihr was, kommt morgen wieder, bis morgen haben wir geklärt, was zu tun ist, und vertagen sich einfach einen Tag. Das lassen sich natürlich die Massen nicht einfach so sagen, sondern spontan ging es los. Zeitungsviertel wurden, wichtige Gebäude besetzt, zum Beispiel der Vorwärts, also Zentralverlag der SPD und andere Gebäude. Der Schlesische Bahnhof, heute heißt der Ostbahnhof, hieß früher Schlesische Bahnhof und so weiter, so ein paar Eckpunkte wurden besetzt. Und am anderen Tag kamen aber wieder Leute, es waren über 150.000, man geht von der Zahl bis zu 200.000 auf, und wieder war das Gleiche. Wieder versuchte man Anordnungen zu bekommen, wieder bekam man keine, und wieder ging die Besetzung weiter. Aber es zeigte sich, dass es also über diese 200.000 Leute auf keinen Fall hinausging, dass die Soldaten nicht mitmachen würden. Selbst die Volksoubranierdivision erklärte sich für neutral, und die SPD mobilisierte ihrerseits ihre Parteibasis, sodass also zum Beispiel das gesamte Regierungsviertel nicht von irgendwelchen Revolutionären besetzt wurde, sondern da waren die SPD-Leute. Und die SPD rief sogar auf, sich jetzt freiwillig zu melden zum Regiment Reichstag, das im Reichstag aufgestellt worden ist, und ein paar andere, sodass man also in Berlin also dann auch direkt aus der Parteibasis der SPD bewaffnete Regimenter bildete. Dabei blieb es dann auch nicht. Also die Kämpfe, die dann stattfanden, wurden nicht von den Freikorps geführt, die waren ja außerhalb Berlins stationiert. Noske war da zwar in Alarmbereitschaft versetzt, aber die brauchten ein bisschen, um einzumarschieren. Solange wollte Ebert nicht warten und deswegen ist die Blutarbeit, die Kämpfe, die in Berlin stattgefunden haben, zum meisten Teils von diesen SPD-Einheiten durchgeführt worden und eben nicht von den Freikorps. Die Freikorps sind erst nach Berlin einmarschiert, nachdem also diese Kämpfe schon beendet waren. Es gab eigentlich gar keinen Grund mehr dafür, dass die in Berlin einmarschierten. Noch kurz was zur Struktur von diesem Aufstand. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute hatten einzelne Gebäude besetzt, Verlagsgebäude größtenteils. Es wurde ein Kommandant gewählt, der das irgendwie die Verteidigung zu organisieren hatte. Man stand untereinander schwer in Verbindung. Also es gab ja keinen Funk, Telefon auch nicht so unbedingt. Man musste also vom einem Haus zum anderen laufen. Es war kein Aufstandsgebiet, das jetzt mit Stacheldraht und so weiter abgesperrt war, sondern zwischendurch konnte man rumlaufen. Es hatte fast Anklänge, wenn man an besetzte Häuser zurückdenkt, sozusagen. Es waren so einzelne Gebäude besetzt, dazwischen mal wieder welche, wo gar nichts war und so weiter und so fort. Und es gab auch keine zentrale Leitung. Haus für Haus war sozusagen auf sich gestellt, so ist das organisiert gewesen. Von der anderen Seite sah es natürlich genau anders aus. Professionelle Militärs, Oberbefehl und so sind sie dann eben auch vorgegangen. Die Kämpfe im Zeitungsviertel waren vor allen Dingen konzentriert erstmal auf das Vorwärtsgebäude, das also als erstes genommen worden ist, mit den entsprechenden Exzessen dazu. Es wurden Parlamentäre umgebracht, die die Kämpfe dann beenden wollten, weil natürlich den Aufständischen relativ bald klar war, dass sie hier diesen Kampf nicht gewinnen können. Wurden aber niedergekämpft. Die Einzelheiten will ich jetzt ein bisschen zusammenfassen, ersparen. Die letzten Kämpfe fanden dann um das Polizeipräsidium statt. Emil Eichhorn gelang es zu entkommen. Der wurde übrigens dann von der USPD immer als Spitzenkandidat zu Reichstagswahlen aufgestellt. Er war immer, wenn er also gewählt worden war, hat er ja parlamentarische Immunität gehabt und dazwischen war er immer illegal. Musste also auf den Wahlveranstaltungen immer dann sozusagen illegal auftreten. Interessante Geschichte noch. Emil Eichhorn, wie gesagt, seit Januar 1919 auf der Flucht und nur als Reichstagsabgeordneter dann nochmal öffentlich in Erscheinung getreten. Stellt sich nochmal kurz die Frage, warum die Revolutionäre diesen Kampf überhaupt dann geführt haben, weil es ja schon nach dem zweiten Tag klar war, die Welle erreicht also nichts weiter außer Berlin, also keine anderen Reichsteile machen mit und wie gesagt, bleibt auch in Berlin, also auf 200.000 maximal beschränkt, die überhaupt an Demonstrationen teilnehmen, bewaffnet natürlich nochmal viel weniger, die Kämpfe fortführen. Muss sich das so vorstellen, die Leute waren jetzt einfach dran, sie waren am Drücker, sie wollten Veränderungen schaffen und man weiß ja auch vorher nicht, was dabei herauskommt. Sie wollten diesen Kampf jetzt, sie wollten es wissen. Man konnte nicht einfach jetzt wieder nach Hause gehen und die Waffen einpacken. Aus diesem Grunde wurde das also dann durchgezogen. Wie gesagt, ging verloren. 120 Menschen auf Seiten der Linken sind ums Leben gekommen und das hörte ja nicht nur während der Kampfhandlungen und danach mit den Morden auf, sondern dann marschierten die Freikorps ein, nachdem die Kämpfe also beendet waren. Gustav Noske an ihrer Spitze hat sich als Befreier Berlins feiern lassen. Und unter den Freikorps, die einmarschierten, war auch das größte Freikorps, die Gardekavallerie-Schützendivision. Und da war der eigentliche Drahtzieher, der eigentliche Chef Waldemar Pabst, der eigentlich nur ein Hauptmann war, aber er hatte da sozusagen die graue Eminenz. Und er hatte also auf dem Zettel, dass er also Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg liquidieren lassen wollte. Wurden dann auch, es gab zu der Zeit schon wieder Geheimdienste, jedes Freikorps hatte seinen Geheimdienst und man hatte die ausfindig gemacht und wurden dann verhaftet, kamen ins Eden Hotel, das damals da in der Nähe vom heutigen Zoo sich befand und da wurde also dann nur eine kurze Vernehmung durchgeführt und dann war abgemacht, die werden irgendwo im Tiergarten dann umgebracht. Es waren aber nicht nur Liebknecht und Luxemburg, die inhaftiert worden sind, sondern auch eine dritte Person, Wilhelm Pieck, das war der erste und einzige Präsident der DDR und Waldemar Pabst ist sehr alt geworden, also 89 Jahre, ist in der Bundesrepublik Deutschland 1972 verstorben. Die DDR hat eben Auslieferungsanträge gestellt, aber das war natürlich immer abgelehnt worden. Aber 1962 gab Waldemar Pabst, damals 82 Jahre alt, ein Interview dem Spiegel und da wurde mal von dem gefragt wird, das sich mit dem Peak verhalten hat. Ich will nur mal hier die entscheidenden Sätze zitieren, die dort gefallen sind. Spiegel, über die Ereignisse der Vernehmung Peaks haben Sie geschrieben, Peak habe seine eigenen Genossen in einem Umfang verraten, der es uns ermöglichte, die weiteren Aufstände in Berlin rasch niederzuschlagen. Herr Peak war nämlich so freundlich gewesen, mir alle militärischen Angaben zu machen über Wohnungen und Ausweichquartiere der prominenten Führer seiner Partei, ihre Telefone bzw. diejenigen ihrer Gastgeber, die Waffenlager und deren Ausweichstellen, die Alarmorganisation, die Sammelplätze und so weiter. Machte Peak diese Angaben aus dem Kopf oder hat er den Mobilmachungskalender seiner Partei bei sich? Papst antwortet darauf, dass er die dabei hatte und die Notizen erläuterte. Und der Spiegel fragt dann einfach, Sie haben den Verrat Peaks damals mit dessen Freilassung honoriert? Und Papst antwortet ja. Es ist natürlich so, dass der Spiegel, das ist zur Zeit des Kalten Krieges aufgenommen worden, dieses Interview. Da will ich jetzt nicht sagen, das ist wahr oder falsch, aber es gibt auf alle Fälle das Interview, das will ich nicht verschweigen. Und es gibt natürlich auch die Aussagen von Peak selber, der das nie verheimlicht hat. Und deswegen will ich kurz nur zitieren, was er dazu sagt. In seinen offiziellen Memoiren gibt es dazu einen einzigen Satz. Dort, er meint damit das Eden-Hotel, gelang es mir, die Mörder über meine Person zu täuschen und nach einigen Tagen zu fliehen. Und das große Standardwerk der DDR zu diesem Themenkomplex Illustrierte Geschichte der deutschen Novemberrevolution. Da gibt es zwei Sätze zu diesem Vorgang. Wilhelm Pieck sollte ebenfalls umgebracht werden. Runge hatte bereits den Befehl dazu erhalten, doch Wilhelm Pieck konnte den Anschlag geistesgegenwärtig durchkreuzen und fliehen. Also beide Aussagen sind ja nicht dazu geeignet, jetzt besonders erhellend auf diesen Umstand zu wirken. Luxemburg, Liebknecht jedenfalls wurden umgebracht und noch viele andere. Und abschließend zu diesem Vorgang noch zu sagen, dass es zwar zwei wichtige Persönlichkeiten gewesen sind, aber diese ganzen Vorgänge bis hierhin, also hätte es auch ohne sie gegeben. Sie hatten einen Anteil an der Revolution, aber die entscheidenden Leute, entscheidenden Kräfte waren andere. Ich möchte noch mal kurz den Gang der Dinge bis jetzt zusammenfassend beschreiben. Also am 9. November erreicht die Revolution Berlin und ich finde auch, dass wir von einer Revolution hier sprechen sollten. Sie setzt also einiges um, was jahrzehntelang davor erkämpft werden sollte, musste. Nicht nur die parlamentarische Demokratie, auch der 8-Stunden-Tag wird durchgesetzt, das allgemeine und freie Wahlrecht, Frauenwahlrecht und so weiter. Das ist also schon eine große Veränderung, die ja so damit eintritt. Es bleibt allerdings bei der bürgerlichen Gesellschaft, das, was die Linken wollen, Sozialisierung der Schlüsselindustrie, Demokratisierung des Militärapparates, Demokratisierung der Gesellschaft überhaupt, wird also gestoppt. Die rechte SPD unter Ebert führt also diese Angelegenheit durch. Die Eckpunkte sind der Rat der Volksbeauftragten, den Ebert durchsetzen kann, letztendlich durch die Zirkus-Busch-Veranstaltung, wo er also schon mal zeigt, was für ein intelligenter Politiker eigentlich ist, indem er seinen Parteiapparat dort mobilisieren kann. Nach dem Schlagabtausch im Dezember 1918, den sogenannten Weihnachtskämpfen, werden dann die Freikorps aufgestellt. Noske kommt mit ins Boot und die USPD geht sozusagen freiwillig aus ihren Positionen heraus. Und im Januar versuchen die Revolutionäre noch einmal die Revolution voranzubringen. Man hatte natürlich mitbekommen, dass man im Dezember gesiegt hatte gegen die Armee, aber dieser Aufstand zeigt recht bald, dass man bestenfalls eine starke Minderheit ist. Und dann kommt die Wahl zur Nationalversammlung am 19.01.1919. Und diese Wahl straft die Linke ab. Die USPD bekommt also nur wenige Prozentpunkte. Wahlgewinner ganz eindeutig die SPD, die dann mit der DDP zusammen koaliert. Ebert wird der erste Reichspräsident dann in der Weimarer Republik. Sodass man also auch sehen muss, egal wie man es dreht und wendet, dass diese revolutionäre Bewegung eben nicht die Mehrheit repräsentiert, sondern wie gesagt, bestenfalls eine große Minderheit ist. Die Regierung kann sich natürlich trotz alledem mit der Situation so noch nicht zufrieden erklären. Sie will diese revolutionäre Bewegung wirklich nachhaltig zerschlagen, wartet nur auf eine Gelegenheit und beginnt schon ihren Apparat aufzubauen. Also Polizei und so weiter, Militär wird ja wieder in Amt und Würden versetzt, Geheimdienste beginnen ihre Tätigkeit, linke Treffpunkte, linke Aktivisten werden also notiert, Akten angelegt und so weiter und so fort. Und man wartet nur auf die Gelegenheit, das jetzt einmal einzusetzen und am besten in Berlin. Und die Gelegenheit bietet sich dann im März 1919. Die Massen sind immer noch unzufrieden, immer noch wird gehungert, immer noch keine Sozialisierung der Schlüsselindustrie. Und die Obleute, von denen geht es noch einmal aus, wollen einen Streik, einen Generalstreik. Am besten, um also jetzt auf die Weimarer Parlamentarier, auf den Reichstag Druck aufzuüben, dass die Sozialisierung nun endlich mal marschiert, dass das umgesetzt wird und dass auch dieser monarchistische Militärapparat entmachtet wird. Und in diesem Fall geht jetzt die Gewalt, und zwar eine unglaubliche Gewalt, von der Regierung aus. Rund um Berlin sind Freikorps marschbereit und der Generalstreik beginnt also. In der Stadt selber gibt es ja noch die Volksmarinedivision und einige andere Einheiten, die dort für Ruhe und Ordnung sorgen sollen. Man hört von Plünderungen, die mit dem Streik, der jetzt beginnen soll, einhergehen und ein paar Schießereien, die passieren, auch mit der Polizei, und das gibt dann Noske die Vorlage, um zu befehlen, dass die Freikorps jetzt nach Berlin einmarschieren. Und dann werden von diesem Einmarsch werden die Gruppierungen innen, also insbesondere die Volksmarinedivision, nicht informiert. Und so kommt es dann, dass einige Plündereien eben auch am Alexanderplatz vor sich gehen. Die Volksmarinedivision wird dorthin gerufen, um das zu unterbinden. Ihr Hauptquartier ist am Marinehaus an der Janowitzbrücke. Die Truppe, die eingesetzt werden soll, marschiert über die Janowitzbrücke zum Polizeipräsidium. Dort sind allerdings schon Freikorps-Truppen, die Matrosen sehen und sofort das Feuer öffnen. Es gibt also gleich eine Schießerei, und aus dieser Schießerei entwickelt sich dann innerhalb kurzer Zeit ein richtiges Gefecht. Die republikanische Soldatenwehr, die also in Berlin liegt, geht zum großen Teil auf die Seite der Matrosen. Dann kommen noch Freiwillige, die sich so anschließen, und dann gibt es also ein Gefecht um das Polizeipräsidium. Es gelingt den Aufständischen nicht, das Gebäude einzunehmen. Und dann kommt der Gegenschlag der Freikorps, und da werden zum ersten Mal alle militärischen Möglichkeiten, die der damalige Militärapparat bietet, gegen die Revolutionäre eingesetzt. Das heißt, Tanks, Flugzeuge, Maschinengewehre, Haubitzen, schwere Geschütze, sogar Flammenwerfer sind dabei, auch wenn sie nicht eingesetzt werden. Aber zum Beispiel werden Bomben geschmissen aus Flugzeugen auf das Marinehaus unter anderem. Das wird natürlich recht schnell eingenommen. Gegen diese geballte Macht und Organisation haben die Matrosen und die anderen nicht viel entgegenzusetzen. Das Marinehaus wird eingenommen. Leute können noch rechtzeitig fliehen, die da drin sind. Es werden also nur ein paar Gefallene gefunden. Die anderen, die entkommen, gehen dann Richtung Neukölln zurück und werden dann in Neukölln letztendlich aufgerieben. Ein anderer, größerer Teil von Aufständischen geht nach Lichtenberg zurück. Und in Lichtenberg verschanzen die sich nochmal für 1-2 Tage. Und da gibt es noch ein paar erbitterte Gefechte. Aber dann ist also auch dort die Regierungsraison sozusagen durchgesetzt. Und was jetzt passiert, ist eine der schrecklichsten Geschichten eigentlich, weil es wird das Standrecht über Berlin verhängt. Das heißt, vom 10. bis 16. März kann jeder mit der Waffe in der Hand angetroffen wird oder der also da entsprechend verdächtigt wird, ohne Gerichtsverhandlung sofort an die Wand gestellt werden. Also bei Durchsuchungen wird zum Beispiel geschaut, ob die Leute Druckstellen auf der Schulter haben vom Riemen, mit denen sie also Gewehre transportiert haben. Und das reicht dann schon aus, um erschossen zu werden. Es werden also ganze Häuserblocks umstellt, durchsucht und so weiter. Also ganz schlimme Szenen, die sich dort abspielen. Man schätzt, dass 2000 Personen umgebracht werden. Offiziell 1200 durch das Standrecht. und sind aber ungefähr 2000, weil viele Angehörige ihre Toten nicht als Opfer der Kämpfe darstellen, sondern verunfallt und so weiter, damit da keine Repressalien weiter auf sie zurückfallen. Dieses Standrecht wurde von Noske verhängt, die Formulierung dann nochmal von Waldemar Papst verschärft, und man kann sagen, dass damit März 1919, wenn man überlegt, 2000 Leute werden ermordet, teilweise nach Listen wird vorgegangen, alle wichtigen Treffpunkte werden zerstört, Druckereien und so weiter. Es beginnt eine Hatz, nicht nur die Toten, viele sind verletzt, einige für den Rest ihres Lebens traumatisiert, viele sind auf der Flucht, also es ist ein nachhaltiger Schlag, der die Linke in Berlin trifft, ist danach auch quasi entwaffnet, und einen bewaffneten Aufstand wird es in Berlin nicht mehr geben. Aber Berlin ist natürlich nicht das ganze Reich. Die revolutionäre Stimmung unter den Massen ist ungebrochen. Das zeigt zum Beispiel hier das Schicksal des sächsischen Kriegsministers im April 1919. Ein Beispiel, das zeigt, wie schnell hier ein sozialer Protest in eine fast revolutionäre Demonstration umschlagen kann. Ich will das mal kurz zitieren. Berliner Tageblatt vom 13. April 1919. Ermordung des sächsischen Kriegsministers. Kriegsminister Neuring in die Elbe geworfen und erschossen. Dresden, 12. April. Heute Nachmittag versammelten sich die Verwundeten der Dresdner Lazarette auf dem Theaterplatze, um gegen die Verfügung des Kriegsministers Neuring zu protestieren, dass in Zukunft nur noch Friedenslöhnungen an die Verwundeten ausgezahlt werden sollte. In einem Zuge von etwa 500 bis 600 Mann bewegte sich die Demonstration zum Kriegsministerium, wo sie eine Abordnung zum Kriegsminister schickten. Dieser weigerte sich jedoch, die Abordnung zu empfangen. Darauf nahm die Menge, von kommunistischen Rednern aufgereizt, eine drohende Haltung ein und stürmte den Eingang des Gebäudes. Die Sicherheitswache schritt ein und machte von der Waffe Gebrauch. Inzwischen hatten sich die Demonstranten noch verstärkt. Die Wache wurde überwältigt und entwaffnet. Die herbeigerufenen Regierungstruppen erklärten, nicht eingreifen zu wollen, gaben die Waffen ab und marschierten wieder ab. Die aufgeregte Menge hielt den Platz vor dem Kriegsministerium besetzt. An verschiedenen Stellen waren Maschinengewehre aufgestellt und nahmen das Ministerium unter Feuer. Um 4 Uhr drangen Demonstranten in das Gebäude ein, ergriffen den Kriegsminister, der sich auf das oberste Stockwerk geflüchtet hatte, schleppten ihn auf die Straße, misshandelten ihn schwer und stürzten ihn von der Brücke in die Elbe hinab. Als der Minister das Ufer schwimmend zu erreichen suchte, schossen die Demonstranten auf ihn, sodass er in wenigen Minuten in den Fluten verschwand. Aber das Rollback des Regierungsapparates ist im vollen Gange. Also überall, wo sich Widerstand auftut, überall, wo es Räterepubliken gibt, wird jetzt also mit dem Freikorps dagegen vorgegangen. Das letzte große Beispiel gibt dann die Bayerische bzw. Münchner Republik, die Ende April bis zum 2. Mai da niedergekämpft wird, ähnlich wie in Berlin, wieder Freikorps, die Stadt umstellen, einmarschieren, auch dort wieder Standrecht, auch dort 2000 Ermordete. Und so kann man sagen, dass also mit dem Frühjahr 1919 diese militärischen Auseinandersetzungen entschieden sind. Das führt auch zu einer Veränderung der Politik der KPD. Die hat mittlerweile einen neuen Vorsitzenden, Arthur Levy, der als der politische Testamentsvollstrecker von Rosa Luxemburg gesehen werden kann. Sie waren auch lange Zeit persönlich bekannt, auch teilweise liiert. Arthur Levy will das Dogma der KPD, nicht an Wahlen teilzunehmen, das also abschaffen, und er will auch die Kampforganisation, die sich gebildet hat, abschaffen. Militärische Organisationen im Zusammenhang mit Parteien gibt es in der Weimarer Republik praktisch bei jeder Partei. Es ist kein Spezifikum der KPD, aber das Spezielle bei der KPD ist, dass diese KO, die Kampforganisation, praktisch schon fast eigene Wege geht. In diesen Bereichen der Organisation sammeln sich natürlich die Leute, die den bewaffneten Kampf wollen und die sich also nicht unbedingt an den Direktiven der Leitung halten wollen, die ein Eigenleben beginnen, und das muss natürlich unterbunden werden. Auf dem sogenannten Heidelberger Parteitag, so genannt deswegen, weil da nicht nur in Heidelberg stattfindet, die KPD ist nämlich seit Januar 1919 verboten, das ist also unter halb illegalen Bedingungen, an wechselnden Orten stattfinden. Der Heidelberger Parteitag im Oktober 1919, da setzt sich Levi durch. Das Dogma fällt, die KPD wird also Wahlpartei und die KO wird aufgelöst. Das führt dazu, dass einige Mitglieder ausgeschlossen werden, andere gehen aber freiwillig aus dieser Partei heraus, die also über die Hälfte ihrer Mitglieder verliert. Und in Berlin geht man sogar davon aus, dass also 80% der Mitglieder die Partei verlassen. Allein diese Prozentzahlen zeigen schon, wie groß damals in dieser Situation also die Stimmung ist bei vielen Leuten, also bei großen Mengen der Revolutionäre, den bewaffneten Kampf durchzuführen, die sich also, wie gesagt, der KPD deswegen den Rücken kehren, weil sie jetzt an parlamentarischen Wahlen teilnehmen will. Und das wird auch im späteren Verlauf in den nächsten Monaten noch entsprechende Auswirkungen haben, als nämlich der Kapputsch im März 1920 durchgeführt wird, wo also die Rechten zum ersten Mal versuchen, per Putsch an die Macht zu kommen und dann die Abwehr der linken und parlamentarisch gesinnten Kräfte stoßen. Dort wird dann dieses Potenzial nochmal zum Ausdruck kommen. Es wird zum Ruhrkampf kommen und vor allen Dingen im Gebiet Sachsen und Mitteldeutschland wird also das bewaffnete Proletariat sich zu Wort melden. Aber das dürfte ein Beitrag für eine andere Sendung sein. Ausgehend von der Befehlsverweigerung der Matrosen in Kiel am 3. November 1918 zu einem letzten Gefecht auszulaufen, entwickelt sich die Novemberrevolution in Deutschland als spontane Volks- bzw. Massenbewegung in erster Linie gegen den Krieg bzw. zur sofortigen Beendigung des Ersten Weltkriegs. Es ist natürlich eine Entwicklung, die im gesamten Reich sich Bahn bricht, aber damals ist Geschichte noch mehr als heute, vor allen Dingen auch regionale Geschichte, also man lebt in seinem Dorf, in seiner Stadt und die modernen Kommunikationsmittel sind natürlich nicht so wie heute ausgereift, deswegen ist das von Region zu Region etwas unterschiedlich, wenn auch vergleichbar. Für Sachsen und die Provinz Sachsen, also ungefähr das heutige Sachsen-Anhalt mit ein bisschen Thüringen ringsherum, ist entscheidend oder ist anders als an vielen anderen Orten, dass dort auch viele Soldaten bei dieser Revolution von vornherein mitmachen. Das liegt darin begründet, dass viele Linke in diese Ersatzbataillone einbezogen worden sind, Ersatztruppenteile, die also an die Front noch kommen sollen. Und da also ein relativ großes Potenzial an Linken vorhanden ist, daraus erklärt sich das. Und ich hatte schon erwähnt, dass in Dresden, Leipzig und Chemnitz gleichzeitig mit den Arbeitern auf die Soldaten auf die Straße gehen, dass teilweise sogar die ersten Aktionen von Soldaten ausgehen. Ich will das an einem regionalen Beispiel nochmal deutlich machen oder vertiefen. Ich nehme dazu Halle. In Halle ist es so, dass dort in einem Fliegerhorst eben so eine Fliegerersatzabteilung aufgestellt ist und dort bricht also diese Rebellion aus. Im November 1918 nimmt die Revolution in Halle dort ihren Ausgang. Es verbinden sich die Linken gleich dort natürlich auch mit der Arbeiterschaft. Es wird ein Streik durchgeführt und am 8. November wird der Arbeiter-Soldatenrat im alten Gewerkschaftshaus verkündet und etabliert. Gleichzeitig wird ein Sicherheitsregiment gegründet aus diesen Ersatzabteilungen. Und dieses Sicherheitsregiment wird in vier Kompanien unterteilt, also Maschinengewehr, Infanterie und Matrosenkompanie. Die werden dann in verschiedene Schulen untergebracht. Und so eine Kompanie hat ja immer so 100 bis 200 Leute. Ein führender Kopf, wenn nicht der führende Kopf dieses Sicherheitsregiments, ist der Matrose Karl Merseberg, der zu dieser Zeit 27 Jahre alt ist. Und die Matrosenkompanie in Halle, es sind ungefähr 270 Leute, ist also führend an dieser Revolution beteiligt. Zu dieser Zeit, also den ersten Tagen der Revolution, gibt es noch keine große Gegenwehr, also niemand, der sich jetzt für die Monarchie einsetzen würde. Es gibt nur kleinere Dispute in Leipzig zum Beispiel. Da gibt es Probleme mit der Universität, also mit den Studenten wie der Universitätsleitung, die sich den Anordnungen des Arbeiten- und Soldatenrates widersetzen, rote Fahnen zu hissen. Der sogenannte Fahnenstreit. Das führt dann so weit, dass die Universitätsleitung abgesetzt wird. Aber außer solchen kleinen Zeckereien, würde ich es mal bezeichnen, vollzieht sich diese Revolution also erstmal ohne große Gegenwehr. Ich möchte noch etwas zu den Akteuren sagen. Im Großen und Ganzen sind das also keine Intellektuelle, sondern Arbeiter und Arbeiterinnen. Was bedeutet das zu dieser Zeit? Das heißt, dass diese Menschen 10 bis 12 Stunden täglich arbeiten. Die 8-Stunden-Tag, den wird erst mit der Novemberrevolution eingeführt, unter größten Entbehrungen arbeiten und deswegen sehr viele von ihnen also in der sozialistischen Bewegung tätig sind, und zwar nicht aus einer intellektuellen Erkenntnisgewinn heraus, sondern einfach aus der Notwendigkeit heraus, für das Menschenrecht zu kämpfen. Für sein Menschenrecht zu kämpfen, ist man als Arbeiter und Arbeiterin vor dem Ersten Weltkrieg in der sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Bewegung organisiert, fühlt sich ihr zugehörig. Und es ist die größte in Europa, in Deutschland, also sehr gut organisiert. Und im Krieg radikalisiert sich das halt. Dann ist man nicht nur einfach nur Sozialist, sondern zählt sich dann auch irgendwann, zumindest im radikaleren Teil, zu den Kommunisten durch die Revolution in Russland und dann die sozialistische Revolution von Lenin, die noch einmal einen drauf sitzt, glaubt man ja dann auch bald am Ende seiner Wünsche angekommen zu sein. Also der Kommunismus, das Himmelreich auf Erden, scheint in greifbarer Nähe zu sein. Diese Kommunisten zu jener Zeit, das ist wie gesagt eine gefühlsmäßige Zuordnung aus diesem Kampf heraus. Es gibt noch keine Organisation, die KPD wird ja erst zur Jahreswende 1918, 19 gegründet. Man zählt sich also zu den Kommunisten, aber es ist eben nicht organisatorisch gefasst. Und auch bei den Anarchisten gibt es erst Organisierungen. Im September 1918 wird die FAUD, Freie Arbeiterunion Deutschland, gegründet. Dann ist es eine Umbenennung. Diese Organisation hat dann auch bis 1920 mehr als 100.000 Mitglieder, so wird es zumindest angegeben. Aber auch wenn sich das hier sehr viel anhört, ist es natürlich bei einer Bevölkerung, die also mehrere Millionen zählt, nicht allzu viel. Also mehr als 80 Millionen Menschen, die da im Deutschen Reich leben. Da sind dann also 100.000, und selbst wenn es mehr als 100.000 sind, jetzt nicht die unbedingt entscheidende Menge. Das zeigt sich dann auch im weiteren Verlauf der Entwicklung, also die linksradikale Bewegung in Deutschland, eindeutig geprägt von der sozialistischen, kommunistischen Bewegung. Das sind einfach die meisten Leute, die sich also aus der Tradition der sozialistischen Bewegung heraus dorthin entwickeln, haben aber, obwohl sie eine gewisse Stärke haben, nie die Mehrheit. Die Novemberrevolution wird durchgeführt, und dann gibt es ja am 19. Januar 1919 die Wahl zur Nationalversammlung, dem ersten Parlament. Und ich will nur mal kurz erwähnen, um das klarzumachen, wie die Mehrheiten dort verteilt sind. Die SPD erringt 37,9%, die Christliche Volkspartei CVP, das spätere Zentrum, 19,7%, die DDP, Deutsche Demokratische Partei, also eine liberale Partei, 18,5%, und die DNVP, Deutsch-Nationale Volkspartei, ist also schon eine rechte Gruppierung, 10,3%. Und die Linke, die ja nur durch die USPD vertreten ist, da die KPD sich nicht an Wahlen beteiligt, aber die KPD halt zu diesem Zeitpunkt auch nur einige hundert Leute stark, die USPD hat ganze 7,6%. Also das ist auch ganz klar, es hat ja schon die Revolutionskämpfe, Januaraufstand gegeben in Berlin. Man könnte jetzt ja auch mit seiner Stimme hier eine gewisse Quittung erteilen. Und man muss auch dazu berechnen, jetzt, dass das erste Mal ist, dass auch Frauen mitwählen können, bei dieser Wahl. Wenn man dies alles berücksichtigt, wird klar, dass es, wie groß diese Wahlniederlage ist. Hinzu kommt, dass natürlich von diesen 7,6% nicht alles Menschen sind, die jetzt bewaffnet in den Kampf ziehen würden. Was also nochmal deutlich macht, dass die Linke eine Minderheit darstellt. Die USPD selbst zu diesem Zeitpunkt wird sie auf ungefähr 300.000 Mitglieder gezählt.